Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser biblischer Begleiter heute Vormittag, das sind einige Verse aus dem ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefs. Dort schreibt der Apostel Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es auch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ganz zu Beginn des zweiten Korintherbriefs, nach einem freundlichen Grußwort, das ich jetzt nicht verlesen habe, schreibt Paulus genau diese Zeilen. Es ist ein ganz persönlicher Brief. Ein Brief, in dem er nicht irgendwelche Lehren erklärt, sondern in dem er deutlich macht, wie es ihm geht und was in ihm vorgeht. Das muss manchmal sein, insbesondere dann, wenn es Streit und Ärger gibt. Und genau diesen gab es damals in der Gemeinde in Korinth. Die Gemeindeglieder wollten die Autorität ihres Gründers einfach nicht mehr anerkennen. Und mit diesem Brief versuchte er ein bisschen das Gesetz des Handelns zurückzugewinnen. Und schreibt es auch gleich zu Beginn des Briefes. Und gleichzeitig macht er auch deutlich, welche Vorstellung, welches Bild von Gott er in sich trägt. Da haben wir schon den ersten kleinen Unterschied zu den Korinthern. Die hatten sich nämlich so ein Gottesbild zusammengezimmert von einem strahlenden, tollen Siegertyp Gott. Und dann passt so ein Paulus überhaupt nicht dazu. So ein Männchen mit Gehbehinderung, der große Probleme hatte, öffentlich zu reden, das hat ihn sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ein kleiner Mann, mit vielen gesundheitlichen Problemen. Na, der war für diese Korinther zur damaligen Zeit absolut unattraktiv. Das ist fast ähnlich wie heute, ne? Wir haben so Idealvorstellungen. Da muss man ins Fitnessstudio gehen. Egal wie viele Jahre man auf dem Buckel hat, man muss jung und dynamisch sein. Man muss alles stemmen, alles gestalten, alles machen. Und so ähnlich war das auch in der Gemeinde in Korinth damals. Und da passt weder das Gottesbild, das Paulus vermitteln will, noch er selber dazu. Paulus war überzeugt davon: Ich gehöre zu Christus. Und das wollte er seiner Gemeinde auch weitergeben. Christus und wir gehören zusammen. Und Jesus war ja jetzt wirklich alles andere als ein strahlender Siegertyp. Na klar, damals hätte man sich einen solchen strahlenden Siegertyp erhofft und erwartet. Ein Messias, der das Schwert in die Hand nimmt und die Römer als Besatzungsmacht rausschmeißt, der wäre allen lieber gewesen als ein Heiland, der alles Leid der Welt auf sich nimmt, der alles aushält, der sich verprügeln und verspotten lässt und letztlich hinrichten lässt wie der letzte Verbrecher. Aber sind die Siegertypen das, was die Welt braucht. Wir erleben es ja im Moment ganz deutlich, wie bestimmte Leute versuchen, Siegertypen zu bleiben. Ja? Müsst ihr bloß einmal die Pressekonferenzen in Moskau angucken. Wie die obersten Militärs dastehen, wie die Ladestöcke und mit ausdruckslosem Gesicht einen Erfolg nach dem anderen verkünden. Siegertypen auf der Verliererstraße. Nein, Paulus geht um ganz was anderes. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Damit ist eigentlich alles gesagt, was für ein Gott unser Gott ist. Dass es nicht darum geht, strahlend und sieghaft zu sein. Ich denke immer noch, wie vor wenigen Tagen der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill, der was weiß ich wie vielte, sich hingestellt hat und mit Kriegs- und Siegsrhetorik die orthodoxe Kirche an die Seite des russischen Diktators zu stellen. Hauptsache, wir siegen. Erinnert mich übrigens auch an eine viele, viele Jahre zurückliegende Begegnung. 1986 waren wir vom Predigerseminar aus in Moskau als Studienreise und danach in Leningrad, das heute wieder St. Petersburg heißt. Und ein ganz wichtiger Punkt damals war Kontaktaufnahme mit der russisch-orthodoxen Kirche. Wir waren also damals im russischen Patriarchat zu Gesprächen und haben die Erfahrung machen müssen, dass die uns damals so gar nicht ernst genommen haben und so besonders willkommen waren wir auch nicht. Wir waren damals so naiv und haben gedacht, naja, wir als evangelische Theologen könnten vielleicht mehr Gemeinsamkeit mit der orthodoxen Kirche haben als damals mit der katholischen, weil in der orthodoxen Kirche dürfen die Pfarrer ja auch heiraten. Aber überhaupt nicht. Und was aufgefallen war, war im Patriarchat, in diesem Saal, in dem wir uns getroffen hatten, waren große Gemälde an der Wand. Es waren keine Heiligenbildchen. Es waren Schlachtenszenen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Text, mit dem sie immer unterlegt waren, hat immer wieder unterstrichen, wie sehr die russisch-orthodoxe Kirche im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg, was für die Russen ja der Zweite Weltkrieg war, welchen Beitrag die russisch-orthodoxe zum Sieg der Sowjetunion beigetragen hat, geleistet hat. Also, selbst damals schon, die Suche nach dem strahlenden Siegerdasein ist vielleicht auch kein Wunder, wenn man unter dem Stalinismus über viele Jahre hinweg unterdrückt war und die Kirchen geschlossen wurden. Aber selbst wenn es so eine Vorgeschichte hat, braucht es doch eine Grundhaltung, die sich doch eher an dem anlehnt, was Jesus uns vorgelebt hat, als an dem, was Menschen in ihren Machtfantasien ausleben wollen. Paulus sagt deutlich, Christus ist kein Gott des Siegens, er ist ein Gott der Barmherzigkeit und des Trostes und zur Trostbedürftigkeit gehört auch Leiden dazu. Wenn es mir spumperl gut geht, muss mich ja niemand trösten. Und das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, weil keiner von uns, kein Mensch auf dieser Erde, kann sein gesamtes Leben so gestalten, dass es auch nicht leiderfüllte Phasen hat. Es geht nicht. Die Erfahrung müssen wir alle machen und wir haben sie auch schon gemacht. Manches schwerer, manches weniger schwer, aber es ist da, das Leid in dieser Welt. Ganz extrem wird es uns jetzt wieder vor Augen geführt, Wenn wir uns die Menschen in den ukrainischen bombardierten Städten vorstellen, wie sie in U-Bahn-Schächten und Kellern sitzen und hoffen, dass von dem, was bisher ihre Lebenswelt war, noch irgendetwas überbleiben kann. Das sind Situationen, die kein Mensch möchte und erleben möchte. Das ist großes Leid, das ist extremes Leid. Auch wenn man Menschen verliert durch Gewalt und Krieg. Aber das Leid braucht nicht nur Krieg und Gewalt. Es kommt immer wieder in unser Leben hinein, in unterschiedlichen Situationen. Und versteht mich recht, ich bin kein Pessimist, zumindest glaube ich das, sondern an dem Punkt bin ich Realist. Und wenn das Leid und das Leiden schon nicht grundsätzlich abwendbar ist, dann ist die Frage, was ist die richtige Reaktion drauf? Und Paulus sagt es, es ist Barmherzigkeit und es ist Trost. Mit Barmherzigkeit können wir relativ leicht umgehen. Weil da haben wir einen Schalter in unserem Kopf. Wenn jemand irgendwas anstellt, habe ich einen Schalter, auf dem auf der einen Seite steht Gerechtigkeit und auf der anderen Seite Barmherzigkeit. Und ist oftmals der erste Impuls, ich stelle den Schalter auf Gerechtigkeit, dann gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Oder wenn ich versuche, mich in Person und Umstände näher einzufinden, geht der Schalter auf Barmherzigkeit. Und nachdem unser Herrgott uns besser kennt als wir uns selber, können wir darauf vertrauen, dass auch was uns betrifft, der Schalter zumindest tendenziell mehr auf Barmherzigkeit als auf Gerechtigkeit steht. Aber wie geht's uns jetzt mit dem Wort Trost? Wie tröstet man? Was ist Trost? Ihr erinnert euch vielleicht vor vielen, vielen Jahren an Otto Walkes mit seinem Wort zum Montag. Es hat schon seinen Sinn, wenn ich jetzt hier auf der Kanzel stehe und einen Komiker zitiere. Der hatte eine Kunstfigur geschaffen, die aussah wie einer von den Sprechern des damaligen Worts zum Sonntag. Mit ganz dicker Brille und Kollarhemd, seine langen Haare hat er hinten versteckt und dann saß er da und hat das Wort zum Montag gesprochen in einer ganz speziellen Art zu reden, wie es oftmals auch in großen Kirchen von großen Predigern in diesem Ton kommt. Und dann hat er versucht, das Thema Trost zu definieren und hat eben eine seelsorgerliche Begegnung, fiktiv natürlich, zitiert. Neulich traf ich einen Freund, einen guten Freund, der war tief traurig, weil ihm sein Rasierpinsel ins Klo gefallen war. Und da nahm ich ihn beiseite und sprach ihm Trost zu, indem ich ihm sagte, mein Freund, sei nicht traurig, dass dir dein Rasierpinsel ins Klo gefallen ist. Siehe, es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter als dir, die haben nicht einmal einen Bart. Schlechteste Art von Trost, die man sich vorstellen kann, oder? Wie geht's uns, wenn wir versuchen, andere zu trösten? Wie oft geht uns der Gedanke durch den Kopf, dass man jemandem anderen sagen möchte, jetzt beruhig dich, es hätte doch viel schlimmer kommen können. Oder jetzt sei mal nicht so tief traurig und betroffen, schau mal da und da hin, denn er geht es doch wirklich noch viel schlechter als dir. Oder in einer heute modernisierten Formulierung, aber, das, was du jetzt machst, ist Jammern auf hohem Niveau. Das verbinden wir, solche Gespräche, mit dem Wort Trost und Trösten. Dabei ist es ganz was anderes. Der Vater der Barmherzigkeit und der Gott des Trostes liefert eine innere Kraft, die Menschen aufrichtet, wenn sie niedergeschlagen und gedrückt sind. Er tut es manchmal mit den richtigen Worten, die ein Mensch dem anderen zusprechen kann. Er tut es manchmal mit einem einzigen Blick auf etwas, was der Seele gut tut. Wie ihr jetzt heute zur Kirche gekommen seid, wo war euer Blick? Draußen am Tor. Habt ihr nach unten geguckt am Tor? Mitten aus den Steinen wachsen kleine blaue Blüten. Schaut fast aus wie eine Hyazinthe, die sich dort hinein verirrt hat. Ich bin nicht so tief gegangen, um dran zu riechen. Aber das schaust du an und sowas tut der Seele gut. Gottes Schöpfung bohrt sich durch alle Verhärtungen der Welt und tut der Seele etwas Gutes. So tröstet Gott und auf vielfältig andere Weise aber auch. Wenn man allerdings jetzt in die Wirklichkeit schaut, wie ist es mit den Menschen in der Ukraine? Was tröstet die? Manch einer sagt, die bekommen Trost dadurch, dass sie Waffen in die Hand bekommen. Das scheint in dieser Situation tatsächlich so zu sein. Andere spüren, dass viele, viele Menschen auf der Welt für sie, für ihre Rettung und für das Ende der Gewalt beten. Auch das ist Trost. Und wieder andere werden dadurch getröstet, dass sie, wenn sie eine Flucht hinter sich gebracht haben, in den zahlreichen Grenzländern und auch bei uns freundlich aufgenommen werden, mit viel Mitgefühl und Unterstützung. Aber der wirkliche Trost, den die Menschen brauchen, der wäre tatsächlich ein Ende aller Gewalt. Und der Trost, den wir auch brauchen in so einer Situation, weil seit den letzten Wochen, seitdem das ist, ist ja in unserem Weltbild einiges am Bröseln. Wer hat vor 8 Wochen ernsthaft dran geglaubt, dass es mitten in Europa zu einem Angriffskrieg kommen kann? Da sind auch wir trostbedürftig. Da warten auch wir drauf, was uns Gott an Tröstenden über den Weg schickt. Eins jedenfalls ist sicher. Wo ist Gott? Er ist bei uns. Und er ist dort. Er ist nicht dort, wo wir auf Superhelden warten. Er ist nicht dort, wo wir auf ein strahlendes Eingreifen mit göttlicher Macht mitten in ein Kriegsgeschehen hoffen. Er ist da, wo etwas bedroht oder zerstört wird, in Gottes Schöpfung. Er ist da, wo Menschen im Leiden zusammenhalten und einander unterstützen. Und er wird dort auch spürbar. Und wenn wir in unsere eigenen Lebensgeschichten schauen, egal, ob erlebtes Leid gigantisch war oder auf der Schmerzskala von 1 bis 10, vielleicht auf der Stufe 2 bis 3. Im Blick zurück konnten wir immer die Erfahrung machen. Da, wo es am schlimmsten war, war er da. Mit seiner Liebe und seinem Trost. Allein schon deswegen, weil er selbst das Schlimmste auf sich genommen hat, auf das wir leben können. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.